Matthias, man kennt dich als Pianist und Komponist zwischen Weltmusik und Jazz. Du warst im Auftrag des Goethe-Instituts auf Tourneen in Afrika, den Nahen Osten, bist auch in China aufgetreten. Du arbeitest immer wieder mit Musikern aus aller Welt für Konzert- und Plattenprojekte zusammen. Du bist ein bekannter Filmmusikkomponist, hast Soundtracks für Kinofilme, für Fernsehserien wie den Tatort und so weiter geschrieben, hast eine eigene Konzertbühne, einen Veranstaltungsort geschafft, in dem du stilistisch ganz unterschiedliche, renommierte Künstler live präsentierst. Du bist also sehr, sehr aktiv, vor allem natürlich mit deiner eigenen Musik. Und da fällt auf, dass sich in den letzten Jahren bei deinen eigenen Musikproduktionen zwei Stränge entwickeln. Zum einen auskomponierte, aufwendig arrangierte Kompositionen, die auch mal Raum für Spontanität und Improvisation bieten natürlich, aber im Grunde eine gewisse Strenge in der Komposition, in der Form und Gestaltung verfolgen. Dazu gehören Albumproduktionen wie Nightfire, Voyage Oriental oder Trails and Traces und so viele andere, die meist in größerer Besetzung mit befreundeten Musikern eingespielt wurden. Und zum anderen gibt es die freieren, die improvisierten Produktionen, mal solistisch aufgenommen, wie in deinem Soloalbum The Time Within, mal im Duo, zum Beispiel mit Büdi Siebert im Album Both Sides of Life oder jetzt im aktuellen Album Unter freiem Himmel im Duo mit dem Cellisten Christopher Herrmann. Hier steht also die freie Improvisation im Mittelpunkt bei diesen letztgenannten Produktionen. Und bei denen mit größerer Besetzung steht die auskomponierte Form und das komplexere Arrangement im Vordergrund. Schlagen da eventuell zwei Seelen in deiner Brust oder sind das im Grunde nur zwei Seiten einer Medaille?
Also ich glaube nicht, dass es zwei Seelen sind, sondern es sind vielleicht zwei Seiten einer Medaille, weil es ist ja trotzdem das Musizieren, was im Vordergrund steht und letztendlich auch das Komponieren, wobei sozusagen bei den größeren Ensembles mit den, wie du sagst, auskomponierten Stücken, da ist es mehr planvoll, während bei den mehr improvisierten Alben, es ist ja eigentlich auch Komposition, die halt nur in dem Moment entsteht, die im Dialog entsteht und in der Rückkopplung mit dem anderen Musiker, der sozusagen ja auch in seiner Reaktion einen Input gibt und dadurch die Komposition, die dann spontan entsteht, mitsteuern kann. Also es ist mehr ein auch im Entstehen gemeinsames Projekt, was dann passiert. Und es ist beides für mich sehr, sehr faszinierend. Also es ist auch unheimlich spannend, einfach zu sagen, wir drücken sozusagen im Studio auf Aufnahmeknopf und gucken, was passiert. Und das ist irgendwie sehr, sehr reizvoll und macht sehr viel Freude.
Ja, natürlich, auch für jeden Zuhörer ist das spannend und aufschlussreich und inspirierend. Aber deine auskomponierten Stücke, die bestechen natürlich dann stark durch originell gebaute Themen, durch kühne Melodien, durch überraschende Tempi und Taktwechsel, durch verblüffende Veränderungen auch im Arrangement. Und die setzen dann auch sozusagen intellektuell reizvolle, sogar auch manchmal herausfordernde Impulse. Während die improvisierten Musikstücke eher kontemplativ angelegt sind, sozusagen in einem Strom von dichten Empfindungen fließen, auch eher vielleicht introspektiv sind und ja gleichermaßen in sich hineinhören, wie auf die musikalischen Äußerungen des mit improvisierenden Partners zuhörend reagieren, während diese auskomponierten Stücke dagegen eher expressiver wirken. Kann man also doch vielleicht von zwei unterschiedlichen Ansätzen sprechen, die eine mehr introvertiert und die andere mehr extrovertiert?
Ja, das ist schon richtig. Ein estnischer Komponist, der hat mal ein sehr schönes Bild gemacht beschrieben, wie das so ist, vielleicht als Komponist, als kreativer Mensch und Musiker, dass er meinte, die Musik ist ja, also alle Töne, alle Klänge, alle Melodien sind ja eigentlich schon da, schon immer da gewesen und klingen durch und es ist so ein bisschen eigentlich wie ein weißes Rauschen und sozusagen der Komponist, Musiker hat glücklicherweise das Privileg, dass er sozusagen in diesen Strom reingeht und einfach das nur hörbar und sichtbar macht und auswählt und sich so die Musik ergibt. Und halt bei diesen improvisierten Konzepten ist es ja auch wirklich so. Ich weiß ja nicht, was passiert. Und es ist vielleicht wirklich ein bisschen kontemplativer, ein bisschen langsamer, weil wenn du sozusagen da eintauchst und den Startknopf gedrückt hast, kommst du ja irgendwo hin und du weißt es nicht vorher, wo es hingeht. Und wenn du dann einfach so ein bisschen dir die Ruhe nimmst, zu sagen, okay, wo sind wir jetzt? Welchen Strom, welche Melodie greife ich auf? Welche übernehme ich vielleicht von dem, den der andere Mitmusiker als Impuls gibt? Deswegen ist das vielleicht alles ein bisschen kontemplativer, ein bisschen ruhiger als eine Komposition, die sozusagen mehr dann auch mit dem Kopf mitgeplant wird.
Mal zum neuen Album Unter freiem Himmel, das du gemeinsam mit dem Cellisten Christopher Herrmann aufgenommen hast. Dieses Album gehört also dann eher zur Kategorie der freien Improvisation. Ist das Unter freiem Himmel zu improvisieren für euch zwei? Wie genau darf man sich das vorstellen? Liegt da also vor euch sozusagen ein leeres Blatt? Überhaupt nichts ist vorbereitet. Ihr sitzt euch gegenüber an euren Instrumenten, schaut euch in die Augen und was passiert dann genau?
Ja, man könnte eher sagen, wir schauen uns in die Ohren sozusagen. Im Prinzip ist es so. Es ist das leere Blatt. Es ist auch hinterher sozusagen noch weiß, weil wir schreiben ja nichts auf. Und natürlich kann es auch bei dieser sozusagen freien, wo nichts vorher festlegt, wo wir manchmal sagen, es ist der Grundtonbezug da. Also es ist noch nicht mal eine Tonart, sondern dass man sagt, das ist so der Grundton, auf dem sich die Musik aufbaut. Und dann ist eigentlich auch noch offen, in welchen Skalen über diesem Grundton sich die Musik bewegt. Das entsteht dann. Aber es ist wirklich so ein Moment, deswegen auch dieser Begriff unter freiem Himmel, es ist alles sehr offen. Es ist eine hochkonzentrierte, aber eine sehr entspannte Atmosphäre. Wir haben es wirklich so gemacht, wir haben, also bei mir im Studio, wo man auch schön rausgucken kann und so, uns hingesetzt, auf Start gedrückt und sozusagen geguckt, wer jetzt als Erster irgendwie einen Ton, ein Motiv oder irgendwas macht und haben das dann einfach fließen lassen und sich entwickeln lassen. Und natürlich kommt da bestimmt auch von dem einen oder anderen mal ein Motiv, was er schon sozusagen vorher als Idee im Kopf hatte oder auch schon als Teil einer Komposition hatte, was er dann auch impulsartig mit einbringt, worauf man dann eingeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man vorher schon sagt, jetzt lass uns mal zu diesem Thema oder über dieses Thema improvisieren, sondern das passiert dann wirklich spontan.
Weil manchmal hatte ich schon den Eindruck, es könnte sein, dass ihr beide doch da und dort ein bereits vorbereitetes Thema mit einbringt, das dann in der Improvisation aufscheint, auftaucht und vom anderen dann weitergetragen wird. Aber ja, das glaube ich.
Ja, es ist schon richtig. Also das passiert schon, nur dass es halt nicht sozusagen nicht vorher abgesprochen wird, jetzt machen wir das Thema und guck mal, das bringe ich ein, sondern dass man das wirklich als Überraschung, es ist wie, wenn du so willst, wie bei einem guten Gespräch, was man mit jemand führt, da weiß man ja auch nicht, was man, also nicht unbedingt, was man vorher sagen will. Und wenn man das schön und offen miteinander macht, dann kann ein Gespräch sich von Punkt A nach B über C, D entwickeln und dann werden natürlich auch Gedanken ausgedrückt, die man vielleicht schon mal vorher hatte. Es ist ja nicht alles sozusagen brandneu.
Ja, klar. Aber auch wenn das ganz schwer ist zu beschreiben, bitte erlaubt mir das doch nochmal zu fragen, weil das schon mich und glaube ich auch viele andere interessieren könnte. Euer musikalischer Dialog, also das Aufeinanderhören, aufeinander eingehen, das ist wirklich beeindruckend zu vernehmen, wenn man einfach euren Stücken zuhört. Aber wie gelingt es euch, intuitiv zu erfassen oder vorauszuahnen, wohin der andere als nächstes melodisch oder harmonisch hinstrebt? Denn in dieser gemeinsamen Improvisation, da entstehen ja deutlich hörbare Entwicklungen und thematische Veränderungen. Wie funktioniert das zwischen euch?
Ja, wie funktioniert das, Volker?
Ja.
Also jetzt in der Theorie könnte ich es ja gar nicht so wirklich beschreiben. Das ist vielleicht, wenn man einen musikalischen Partner findet, man hat ja Improvisation ganz viel auch im Jazz, wo Leute, die man gar nicht kennt, dann kommt der Improvisationsteil und über die Changes und dann entwickelt sich ja auch was spontan. Nur ist es da mehr auch so ein vorgegebener Rahmen, in dem das passiert. Und hier passiert es so, also auch, ich sag mal, Tonartwechsel oder das in manchen Stücken sind wir ja, sag ich mal, asiatisch geworden oder sowas. Das reicht dann manchmal wirklich, wenn, was weiß ich, ich habe zum Beispiel den Grundton auf den Bassseiten des Flügels gezupft und Christopher setzt ein asiatisch klingendes Motiv drüber, wo er die Freiheit hat, dann hat das natürlich auch direkt Rückwirkung auf mich. Ich kann natürlich entweder sagen, ich bleibe aber stur auf dem, was vorher gewesen ist, oder ich gehe mit. Und da wir beide zum Glück sozusagen die Fähigkeit haben, das tonal rauszuhören, wo die Reise hingeht, dann ist das wirklich eine Sache der Kommunikation, um dann also solche Wechsel auch mitzumachen.
Gut, prima, toll. Das hast du jetzt schon sehr schön beschrieben, aber trotzdem erlaub mir nochmal, das einem Versuch, einem konkreten Beispiel erläutert zu bekommen. Nehmen wir den Duotitel, den ihr Lachender Buddha genannt habt. Schon im Titel drückt sich ja aus, dass es euch da um Kontemplation oder gar um Meditation geht. Oder ist das schon mal zu weit interpretiert, der Lachende Buddha? Das sagt doch
Der Titel kommt ja erst später. Also wir sagen eigentlich jetzt nicht vorher, wir machen jetzt was in der und der Richtung, sondern das war, als wir dann die Musik, die wir aufgenommen haben, gehört hatten, dann waren das so diese Assoziationen, die wir damit hatten. Ja?
Also mal von Anfang an das Stück sich nochmal ins Gedächtnis rufen oder nachher eben auch hören wir es ja. Das Stück beginnt also mit einem Liegeton des Cello. Du nimmst den Ton am Klavier auf, indem du die Klavierseite direkt da im Korpus des Flügels irgendwie mechanisch anschlägst. Das ist ja deine berühmte Klangfarbe des präparierten Klaviertons. Und daraus entwickelt sich recht schnell ein harmonisches Motiv, das vom Cello, vom Christopher vorgegeben wird. Und danach folgen von dir reich verzierte melodische Umspielungen am Klavier, aber auch das Cello reagiert auch drauf. Und dann ziehst du dich so ein bisschen zurück auf ein rhythmisches Pattern im Klavier und das Cello beginnt dann darüber zu improvisieren, so wie du es eben vorhin am Beispiel auch schon genannt hast. Und dann spielt auch dein präpariertes Klavier, spielt dann plötzlich freiere melodische Einwürfe. Aber ist mir klar, das ist jetzt nur ein Versuch einer Beschreibung, was so einem aufmerksamen Hörer in der Musikentwicklung auffallen kann. Das hat aber wahrscheinlich nicht viel damit zu tun, wie du als improvisierender Pianist die Musikfortschreitung erlebst. Und das ist halt, was mich so interessiert. Wie genau und was passiert da zwischen euch speziell in diesem Stück, das ihr später, als ihr es gehört habt, Lachender Buddha genannt habt? Also seid ihr tatsächlich sozusagen in eine Art gemeinsamer Meditation oder Kontemplation hineingeraten, was dann auch zu diesem Titel letztlich geführt hat?
Also das ist bestimmt so. Also ich denke oft, dass sozusagen eigentlich Meditation und Musik machen eigentlich was sehr Ähnliches ist. Also man ist natürlich innen, man versucht in sich selbst zu ruhen, man gesteht sich auch zu, so wie du eben gesagt hast, dass zum Beispiel ich mich dann auch mal zurückziehe, dass man einfach mal zurücktritt und quasi wieder stärker in die Rolle des Hörenden geht und guckt, was kommt von dem anderen. Und das gibt einem dann wieder einen Impuls, das zu machen. Und es ist vielleicht wirklich so ein bisschen eine Meditation, weil wir auch bei den Aufnahmen, und das war eigentlich auch das, was wir uns gewünscht haben, also die Ruhe haben und die Atmosphäre, um das laufen zu lassen. Es ging ja nicht darum, wir müssen jetzt so und so viele Stücke aufnehmen oder wir müssen das Stück unbedingt aufnehmen, sondern es war ja wirklich, wir haben uns mehrere Tage im Studio getroffen und haben gesagt, so, wir fangen jetzt an. Und das hat vielleicht wirklich auch was von Meditation, also einfach sich sozusagen hinzusetzen. Und man sagt ja auch, meditieren kann man eigentlich überall. Es muss jetzt nicht auf dem Yogakissen sein und auf dem Rücken eines Berges, sondern das geht also auch in dieser Situation, dass man wirklich nach innen geht und aufs innere Ohr hört sozusagen.
Und mit Musik geht es offenbar hervorragend, was man ja von vielen Musikern weiß und hört und gesagt bekam, man muss ja auch nur noch dein Album The Time Within, dein Solo-Album, sich nochmal anhören.
Ja. Ne? Und wir verlieren ja auch wirklich, es ist ja real, dass wir die Zeit verlieren. Also manchmal haben wir uns gewundert, dass das Stück so lang war, als wir dann gesehen haben, wie viele Minuten das hatte, weil wir es viel kürzer empfunden haben oder wenn wir so einen Tag am Aufnehmen sind, spielt Zeit so keine Rolle. Also es ist wirklich dann eigentlich also diese Taktung, die wir sonst haben, den ganzen Tag im Leben mit Minuten, Stunden und so weiter, die ist vollkommen draußen aus dem Bewusstsein.
Was der deutliche Hinweis darauf ist, dass mit euch da etwas passiert, was man Meditation nennen kann oder Kontemplation, wie auch immer. Ihr seid ganz nah beieinander und erlebt etwas Gemeinsames, was ihr kreativ ausdrückt. Das ist großartig und bewundernswert. Hast du eventuell noch eine konkrete Erinnerung an das Zusammenspiel bei einem ganz bestimmten Titel des neuen Albums, wo irgendwas Besonderes passiert ist zwischen euch oder was einen besonderen Hintergrund hat? Gibt es ein konkretes Stück, das du nochmal benennen könntest?
Ja, doch, das ist eins, was sozusagen auch spontan ist, aber wo ich quasi was vorgegeben habe, was vorher schon als Idee existiert. Also es ist eigentlich das letzte Stück, dieses Requiem, bedingt dadurch, dass es natürlich mit fortgeschrittenem Alter relativ viele Todesfälle im Freundes-Familienkreise gibt. Und irgendwann mal, letztendlich, wenn man so will, auch in so einer musikalischen Meditation, die ich für mich einfach gemacht habe, zum Tod von einem lieben Menschen, mir dieses Motiv eingefallen ist. Und das habe ich allerdings auch dem Christopher vorher gesagt und haben aber dann trotzdem losgelegt und gesagt, okay, wir gucken, was passiert. Es hätte vielleicht auch sich ganz anders entwickeln können. Aber es ist natürlich vielleicht auch dann diese gedankliche Vorstellung, die man hat im Requiem, also wo es auch um Tod geht und um das Ende oder Neuanfang, wie auch immer man das sehen will, das dann musikalisch gemeinsam neu zu interpretieren. Ja. Und das war bei dem Stück halt eine sehr intensive Sache und eine intensive Erfahrung auch.
Du hast ja leider auch eine gesundheitlich herbe Attacke erleben müssen. Hat dich bei dem Gesundwerden, und du bist ja jetzt wieder ganz gesund und wiederhergestellt, hat dir da auch deine Musik in einer gewissen Weise geholfen?
Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also das, vielleicht weil man dann wirklich so, ich sag mal, so bei sich sein kann, wenn man Musik macht. Und wenn man einfach so in gewisser Weise, das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, aber selbst vergessen am Flügel sitzt und spielt und musiziert und sozusagen das, was über die Finger produziert wird, über die Ohren wieder in einen reinkommen. Also das ist schon eine Lebenskraft. Ich will das jetzt gar nicht zu esoterisch nennen, aber es gibt einem Energie. Aber ich glaube, das erfährt ja jeder, also der Musik liebt, egal ob es jetzt Rockmusik ist oder sonst was, dass Musik wirklich einem innerlich sehr, sehr viel geben kann. Und das war jetzt in meiner Situation war das natürlich auch der Fall.
Wer, lieber Matthias, ist Pat Kotak, dem du ein Lied gewidmet hast?
Ja, also das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Jahren eine Filmmusik gemacht für einen zweiteiligen Dokumentarfilm über Alaska. Mit, klar, den fantastischen Naturaufnahmen, die es da gibt und so weiter. Und in diesem Dokumentarfilm kam auch ein kleiner Junge vor, ich würde sagen, der war so 10, 11. Und das war ein für mich ein so berührendes und fantastisches und gutes Bild. Der stand in dieser ewigen, riesengroßen, unendlichen Eislandschaft und sang. Und ich habe nicht verstanden, was er gesungen hat, weil er halt Inuit gesungen hat. Aber es war für mich so ein Bild, dass dieser kleine Kerl in dieser unendlichen Weite steht und von Herzen singt unter freiem Himmel. Also deswegen kam auch dieser Bezug nochmal rein. Und klar, in dem Fall war jetzt sozusagen Kameraleute oder ein Kameramann mit dabei, aber eigentlich die Situation ist, dass er das macht, dass er einfach rausgeht und sozusagen für sich und den Himmel, was weiß ich, singt und das einfach unheimlich schön ist und sich so selbst erfährt. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass, wie gesagt, so ein junger Mensch einfach rausgeht und es in die Welt singt und unabhängig davon, ob es Publikum gibt oder irgendwas und ganz, ganz schön und auch ein bisschen fremdartig, aber für mich sehr, sehr schön gesungen hat. Und dieser kleine Junge hieß Pat Kotak.
Oh, das ist eine Kurve gekriegt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Vielen Dank dafür. Und jetzt natürlich die Frage, hast du dann eine Erinnerung an die Melodik, die er da so frei gesungen hat, die eventuell in dein Pat Kotak Lied eingeflossen ist?
Nee, das nicht. Also so eine direkte Verbindung war das nicht, sondern es war mehr so dieses Bild, so dieses einfach rausgehen und sozusagen zwecklos oder ziellos, das zu machen und einfach sich im Leben zu erfahren. So könnte man das vielleicht beschreiben. Und das hat mich beeindruckt, dass das so ein junger Mensch einfach macht, der natürlich auch in einer besonderen Situation lebt. Also das ist ja dann nur so ein sehr kleines Dorf gewesen und er ist eigentlich, was weiß ich, ich würde mal sagen, vielleicht von 10, 12 Leuten sein ganzes Leben lang umgeben, normalerweise.
Jetzt hast du uns große Lust auf diesen Film gemacht, den wir jetzt alle unbedingt sehen möchten. Matthias, diese intensive gemeinsame musikalische Interaktion und Kommunikation zwischen euch beiden Musikern, du am Klavier, Christoph am Cello, ist das ein Prozess, der sich ja zwischen allen Musikern entwickeln könnte? Oder braucht es da eine gewisse Seelenverwandtschaft, um so intensiv miteinander improvisierte Musik kreieren zu können?
Also ich denke, theoretisch könnten das alle Musiker machen, also wenn sie sozusagen ihr Instrument so beherrschen, dass sie sich frei damit fühlen. Ich sag mal, dass es so intensiv funktioniert und läuft, das hat ja auch viel damit zu tun, ich sag mal, dass man sozusagen sein Ego auch ein bisschen zurückstellt. Und das ist vielleicht manchmal das, was dann hindert, weil man denkt, man muss jetzt irgendwie zeigen, was man Tolles kann und hat und macht und so. Und das hat in so einer Art musikalischen Begegnung eigentlich nichts drin verloren, sondern da geht es eigentlich um die Musik, dass die entsteht und dass man das verfolgt und nicht um eine Selbstdarstellung. Aber theoretisch, glaube ich, könnte das eigentlich jeder machen, wenn er sich die Zeit und die Ruhe dafür nimmt.
Ja. Mit Büdi Sieber zum Beispiel ist dir ja diese intensive Kommunikation auch gelungen in eurem gemeinsamen Duo-Projekt. Aber es gibt nicht so sehr viele Alben und Zusammenarbeitsprojekte in deiner musikalischen Vita. Also scheint es doch nicht so selbstverständlich und so einfach zu sein, so intensiv miteinander kommunizieren zu können.
Es ist nicht so einfach, aber ich mache es trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer sozusagen mit CD-Aufnahmen sozusagen dokumentiert ist, mache ich das eigentlich gern und viel. Also weil ich ja, wir schwenken jetzt so ein bisschen in sozusagen das, was ich so an Konzerten mache oder an Konzerten veranstalte. Bei einigen bin ich ja auch dabei, wo ich eigentlich immer versuche, Situationen zu ermöglichen, wo bunt zusammengewürfelte Musiker sich darauf einlassen, dass sie eigentlich nicht wissen, was passiert und dass es irgendwann losgeht in der Konzertsituation. Also wir hatten letztens auch wieder was in einer Kirche in Limburg gemacht, wo ein irakischer Duduk-Spieler, eine deutsche Sängerin, auch der Büdi Sieber zum Beispiel mit dabei war, noch ein Chora-Spieler, und ich die Orgel gespielt habe. Und wir haben nichts ausgemacht, außer, was ich vorhin schon gesagt habe, so einen Grundtonbezug. Ja. Und dann fing irgendwann der erste Ton an. Und das ist so spannend, weil das Publikum unten in der Kirche, wir sitzen alle an unseren Instrumenten, waren auch noch in der Kirche verteilt. Von der Orgelkanzel sehe ich sowieso nicht, was unten passiert. Und man weiß, jetzt soll es losgehen und dann passiert erstmal gar nichts. Bis irgendeiner einen ersten Ton macht. Und der kickt das sozusagen an, vielleicht vergleichbar so ein bisschen wie meinetwegen der erste Stoß auf dem Billardtisch, also die Kugeln liegen. Und irgendeiner gibt diesen ersten Impuls und dann laufen die Kugeln sozusagen in alle möglichen Ecken, stoßen aneinander, reiben sich oder laufen schön parallel. Und diese Situation funktioniert eigentlich sehr gut, auch mit den Musikern, mit denen ich das bis jetzt gemacht habe, die wirklich ganz unterschiedlich waren, die sich nicht kannten, die noch nicht zusammengespielt hatten. Wenn sie so eine Offenheit haben zu sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich mehr der Hörende als der Musizierende, weil das sozusagen das Musizieren in gewisser Weise untergeordnet ist dem Hören, was passiert da und dann erst zu sehen, was bringe ich ein.
Sehr schön. Also gibt es da jetzt noch mengenweise unveröffentlichte Kooperation von dir, die wir im Laufe der Jahre doch noch vielleicht alle mal hören können, weil sie doch noch veröffentlicht werden?
Passieren. Ja, könnte passieren, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt auch nicht unbedingt so den Anspruch habe, dass alles also festgehalten werden muss. Das ist ja wirklich im doppelten Sinne. Also es ist auch manchmal wunderbar, so ein Konzert zu machen und selbst dabei glücklich zu sein und auch zu merken, dass das Publikum glücklich ist und das irgendwie genossen hat und sich mit drauf eingelassen hat. Und dann ist das Konzert rum und dann ist die Musik rum und alles gut. Man muss jetzt nicht unbedingt eine Konserve immer von machen.
Da hast du recht. Bräuchte es eigentlich auch deiner Erfahrung nach eine gewisse Seelenverwandtschaft mit dem potenziellen Käufer, dem Hörer, dem Besucher des Konzertes eurer gemeinsamen Produktion? Also muss da auch eine Gemeinsamkeit da sein, um eine Verbindung herzustellen? Und also braucht man doch schon eine gewisse, ich sag mal, Hörbildung, um mit euch gemeinsam als Passiver, aber trotzdem kommunizieren zu können?
Glaube ich nicht. Also meine Erfahrung ist, weil ja auch, also jetzt speziell bei diesen Konzerten in Kirchen ist es ja wirklich, also die Leute, die zu diesen Konzerten wissen ja überhaupt nicht, was sie erwartet. Also viele kennen die beteiligten Musiker nicht, zum Teil natürlich auch aus in Anführungsstrichen exotischen Ländern kommen, also die Musiker, die teilnehmen. Und es ist dann also oft so eine, klar, vielleicht so ein gewissen so gespannt sein, dass ein Musiker von da und da und da und die machen da was zusammen, aber eigentlich wissen sie ja nicht, was sie erwartet. Und diese Offenheit, dieses, also was hören und erleben zu können, was man noch nicht vorher kennt, wenn da so eine Offenheit da ist, dann, sage ich mal, kann man sie alle kriegen. Also kriegen im Sinne von erreichen, ja. Mit der Musik und die sich drauf einlassen. Also das, also muss jetzt nicht eine musikalische Ausbildung sein, ein Bildungsstand oder dass man jetzt Weltmusikliebhaber ist oder Jazz oder sonst was. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil ich glaube, dieses Dabeisein bei diesem Entstehungsprozess auch ist wirklich für den Zuhörer auch sehr, sehr intensiv.
Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass du selber in deinen Konzerten, in deiner Musik glücklich bist und auch das besonders magst und schätzt und siehst und gerne hast, wenn auch dein Publikum dir signalisiert, es ist durch das Konzert, durch eure Musik sozusagen ein Stück glücklicher geworden. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir leben ja in einer Welt, die uns nicht nur glückliche Situationen beschert. Wir leben in einer grausamen Welt zum Teil und es könnte jetzt jemand jetzt nicht den Vorwurf oder dich also damit konfrontieren, es ist nicht nur alles schön und harmonisch. Hier gibt es grausame Entwicklungen. Müsste die Kunst, auch deine Kunst, nicht im Grunde auch darauf reagieren oder eine Darstellung dieser Grausamkeiten, die wir überall erleben, mitteilen, weil das nur eben auch mal Realität ist. Natürlich auch würden wir gerne letztlich auch wieder ein Herauskommen aus Gewalt, aus Exzessen aller Art, aus Hass und so weiter von den Künstlern hören. Aber wenn man dir also sozusagen vorwürfen würde, dass du eine Harmonieneigung hast und sozusagen die Brutalität und die Gewalt und den Hass aus deiner Musik völlig ausklammerst, die gar nicht thematisierst, wie würdest du darauf antworten?
Also vorneweg mal, ich denke zum Beispiel jetzt bei den angesprochenen Konzertprojekten auch. Also da passiert natürlich auch oft, sage ich mal, Schräges, Aggressives. Also das ist jetzt nicht so, dass das immer nur Schönklang ist, sondern da, je nachdem, wie die Impulse kommen, halt von den beteiligten Musikern, kann das auch sehr, sehr laut, sehr schräg, auch aggressiv werden, um danach wieder irgendwo anders hinzugehen. Also da hat das auf jeden Fall auch Platz. Ich meine, so mit dem Schrecklichen in der Welt, was wir natürlich jetzt in der heutigen Zeit natürlich auch viel mehr mitbekommen. Also früher, wenn irgendwo in China was passiert ist, dann hat man das vielleicht 3 Wochen später in der Zeitung als kleine Notiz gelesen. Und das war weit weg. Ja. China war, also hatte nichts mit uns zu tun gehabt. Mittlerweile ist es so, dass wir dauernd die Informationen kriegen von den schrecklichen Dingen der Welt. Also es wird natürlich nicht gepostet, irgendwie im Garten wächst das Gemüse gut, das interessiert ja keinen. Aber wenn irgendjemand, ein Amokläufer, terroristischer Anschlag oder wie auch immer, oder Verkehrsunfall, damit sind die Medien ja voll, weil uns das natürlich aufregt und letztendlich dann so dafür sorgt, dass der Konsum von diesen Nachrichten, Medien und so weiter aufrechterhalten wird. Es ist ja also sozusagen das Schreckliche in der Welt, was, ich sag mal, ein ganz natürlicher Teil des Lebens ist. Also es war schon immer so. Also leider haben sich die Menschen immer schon gegenseitig totgeschlagen, gehasst und so. Und letztendlich da, wo vielleicht Menschen einen anderen Weg gegangen sind und versucht haben, eine Verständigung hinzukriegen und halt jetzt vielleicht auch nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sagen und aggressiv wurden und sagen, ich will das Land erobern oder ich will den wegkriegen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die auch in die Welt getragen werden muss. Ich denke, das Negative wird viel momentan in die Welt getragen und geteilt auf Facebook und so weiter. Und es ist auch richtig so, weil es natürlich auch viel Schreckliches passiert. Und gerade das, weil die Welt so nah zusammengerückt ist, es halt nicht mehr weit weg ist, wenn in China das und das passiert. Ja. Und also ich bin da nicht weg von und bin jetzt also jetzt auch nicht, was weiß ich, wie was mir auch dem deutschen Schlager immer vorwirft, das ist irgendwie so heile Welt. Das sehe ich gar nicht so und ich denke, das lebe ich auch nicht und das ist auch jetzt in der Musik nicht unbedingt da. Aber das Schreckliche muss ich jetzt quasi nicht auch dauernd zeigen.
Ja. Ja.
Weil das ist sowieso da und damit werden wir konfrontiert und was weiß ich, also zum Beispiel unsere eine Tochter, die ist jetzt nach London gezogen, um ihren Master zu machen und macht man sich natürlich Gedanken, ja, irgendwie London, da ist schon viel an terroristischen Anschlägen passiert, eine Millionenstadt. Und letztendlich muss man aber auch wieder sagen, okay, sie ist erwachsen, sie wird das gut hinkriegen und alles andere ist nicht steuer- und lenkbar.
Ja, und wunderbar zeigst du in deinen weltmusikalischen Projekten, wo du zusammenarbeitest mit Musikern aus aller Welt, wie es möglich ist, zusammen kreativ zu sein, Freude gemeinsam haben und einen Gegenentwurf zu realisieren. Der ist hörbar, wie ihr miteinander umgeht, was ihr miteinander erlebt, was ihr kreiert, ist ein Zugewinn für eine bessere Welt, sage ich mal ganz kitschig.
Ja, das ist natürlich jetzt so quasi so hoch angesiedelt. Es ist einfach in der Musik eine gelebte menschliche Kommunikation. Wir haben ja das Glück, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir miteinander sprechen können, dass wir lieben können. Das sind ja alles Privilegien, die vielleicht, was weiß ich, die Weinbergschnecke nicht in der Form hat. Und wir müssen quasi, also wir haben ja die kreativ, weil wir als Menschen so kreativ sind in Millionen von Bereichen, haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich muss dem jetzt nicht irgendwie den Knüppel auf den Kopf hauen, um an dem sein Essen zu kommen, sondern ich kann sagen, oh, ich pflanze mir da drüben was an oder so. Also wir haben ja die Möglichkeiten eigentlich jetzt nochmal das Stichwort, eine harmonische Welt oder ein harmonisches Zusammenleben zu kreieren.
Ja.
Das wäre ja möglich.
Titel Nummer 5 deines neuen Albums Unter freiem Himmel trägt den Titel Erwartung. Matthias, welche Erwartung hast du für dieses Album, für deine persönliche Entwicklung, für die Zukunft, für Gott und die Welt?
Entschuldige. Uiuiui. Ja, die Erwartung. Ich meine, der Titel, also der Name für den Titel ist letztendlich einfach so diese... beschreibt in gewisser Weise auch die Situation, in der wir die Musik gemacht haben. Es war ja immer so, wenn wir gesagt haben, so, wir legen jetzt los, dann war ja diese, weiß ich nicht, manchmal wie eine Ewigkeit vorkommenden 10 Sekunden oder es war eine Minute, bis wirklich der erste Ton passiert ist. Und es gab auch Situationen, wo der erste Ton passiert ist und der zweite passierte und danach haben wir abgebrochen und haben gesagt, nee, irgendwie, das löst nichts aus. Aber sozusagen, es ist natürlich dann so eine, klar, es ist sozusagen vom Gefühl her ist es dieses Musik machen oder jetzt für die CD das aufzunehmen, da ist ganz viel Erwartung da. Man weiß nicht genau was, aber es ist so eine, die Ohren sind weit auf, die Augen und so eine freudige Erwartung, was passieren könnte. Vielleicht wie man, keine Ahnung, wenn man in ein anderes Land fliegt und dann aus dem Flieger draußen ist und guckt, was ist denn jetzt hier und, ja, also eigentlich so eine sehr positive Stimmung. Und für mich persönlich jetzt Erwartung, ich bin jetzt gar nicht unbedingt so der große Plänemacher. Da hat ja mal irgendwie Brecht gesagt, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach noch einen zweiten, gehen tun sie beide nicht. Weil das ist natürlich auch eine Erfahrung. Ich mache das jetzt sozusagen professionell seit, das sind 40 Jahre oder so. Und vieles habe ich auch geplant, was ich nicht verwirklichen ließ, oder was sich verwirklicht hat, aber was nicht funktionierte, was irgendwie kein Ergebnis hatte, wo ich irgendwie glücklich mit war. Mhm. Und so ein paar Ideen, klar, habe ich, und ich mache ja mein Weltmusikfestival, was ja sozusagen auch mal eine Idee war, das zu machen hier auf dem Lande in Katzenellenbogen in der Stadthalle. Und das war natürlich eine Riesenfreude, dass als ich das erste Mal gemacht habe, wo ich ja wirklich sozusagen ins kalte Wasser gesprungen bin, dass die Stadthalle ausverkauft war, womit ich nie gerechnet hätte. Und das eigentlich jetzt, es ist jetzt das sechste Jahr, das eigentlich jedes Jahr so gewesen ist. Und ich mich natürlich total freue, dass die Menschen hier aus der Region und aus der Umgebung das so annehmen und sagen, da gehe ich einfach hin, weil ich weiß zwar nicht wirklich, was mich da musikalisch erwartet, aber es ist irgendwie immer spannend und irgendwie ein Erlebnis. Das macht mir Freude, das mache ich. Ich will natürlich weiter Musik machen. Das nächste Album wird auch wieder ein mehr kompositorisches sein, auch in einer größeren Besetzung. Mhm. Ansonsten gucke ich zu, wie meine Enkel groß werden. Das geht ja auch alles ganz fix. Ja, und hoffe, dass das Leben irgendwie freundlich zu mir ist.
Das wünschen wir dir von Herzen. Aber das klingt jetzt schon so nach Schlusswort. So weit bin ich noch nicht, sondern wollte jetzt noch, noch was anderes ansprechen. Mhm. Du machst ja nicht nur diese Leuchtturmkonzerte alle Jahre mal wieder mit großem Weltmusikfestival, sondern du hast auch dir eine Spielstätte aufgebaut, deinen Apfelhof, in dem du regelmäßig Konzerte gibst beziehungsweise Musiker zu Konzerten einlädst. Warum hast du das auch noch entwickelt oder auch dir ans Bein gebunden, weil das ja auch eine bestimmte Belastung sein kann?
Mhm. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich meine, das entwickelte sich quasi aus dem Leben raus. Ich habe, also wie lange ist das jetzt her? 13, 14 Jahre hatte ich die glückliche Möglichkeit gehabt, halt hier den Apfelhof zu kaufen, der relativ groß ist und von Gebäuden viel hat, aber auch viel Luft und Natur drumherum. Es ist auch eine Alleinlage und eine ganz sonnige und es ist viel Platz da, um Freunde, Musiker auch unterzubringen, um mit denen zu arbeiten. Das war damals so die Idee, dass wenn ich so meinen eigenen Platz habe, wo dann auch ein Studio ist, dass die Musiker auch hier wohnen und wir wirklich gemeinsame Zeit miteinander verbringen, inklusive nicht nur irgendwie Hotelfrühstück, sondern abends zusammen kochen und erzählen. Und ich sag mal, dieser offene Raum, der hier möglich wurde, dann war es eigentlich gar nicht so, lag ja nicht so fern zu sagen, ja, wenn die Musiker jetzt hier sind, weil wir irgendwelche Aufnahmen machen oder ich vielleicht auch Musiker eingeladen habe, um Sachen einzuspielen für eine Filmmusik oder so, könnten wir ja auch ein kleines Konzert machen. Und da es hier die Räumlichkeiten gibt, das zu machen, das ist im kleinen Rahmen, das ist jetzt nicht irgendwie die Riesenhalle oder sowas, aber ich kann, also drin in dem einen Saal kann ich so 70, 80 Konzertbesucher unterbringen, das funktioniert ganz gut. Wir können auch im Sommer, wenn das Wetter mitspielt, das draußen machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt öffne ich einfach mal so diesen quasi privaten Platz und teile das, weil sozusagen übertragen sind, denke ich, dass es auch so Teilen auch immer was zurückgibt. Jetzt nicht finanziell oder Eintrittsgeld oder sowas, sondern dass das auch so ein Signal ist, das ist ein Platz, der offen ist für Menschen und für die Musik auch. Ja. Und dann habe ich das mal angefangen und da hat sich über die vielen Jahre wirklich ein, klar, in gewisser Weise so ein bisschen ein Stammpublikum, die halt davon wissen. Aber was mich eigentlich mehr freut noch, ist, dass ja sehr unterschiedliche Musiken sind, die ich präsentiere. Es gibt ja jetzt nicht nur eine Musikrichtung, es ist auch mal Literatur dabei oder auch mal ein Filmemacher, der über seine Arbeit erzählt. Und dass auch immer wieder, ich sag mal, ein Drittel pro Konzert fremde Leute kommen. Also fremd im Sinne von, die ich zum ersten Mal sehe, die auch zum ersten Mal auf dem Apfelhof sind, die das halt über 10 Ecken erfahren haben und dass sich somit dieser Kreis erweitert. Und es würde ja gar nicht funktionieren, wenn alle, die schon mal hier waren, alle gleichzeitig immer zu allen Konzerten kämen. Und so mischt sich das immer so eine Art Stammpublikum, die auch nicht jedes Mal kommen, aber wo man einfach weiß, ja, die waren jetzt schon bei 3, 4 Konzerten und dann Leute, die dann wirklich zum ersten Mal da sind, mit denen man in Kontakt kommt und die ja diesen eigentlich sehr privaten Rahmen dann aber auch, glaube ich, sehr, sehr mögen, weil sie auch ganz dicht an den Künstlern sind, auch mit den Künstlern sprechen können. Und das ist immer Arbeit, ist klar, aber es ist auch eine Riesenfreude. Also ich bin da immer ganz, also fertig und glücklich hinterher.
Ja, das ist dann bestimmt eine bereichernde Erfahrung für dich, befreundeten Musikern oder anderen Künstlern auch ein Forum zur Verfügung zu stellen. Du hast den Platz, du hast die Möglichkeiten und das Publikum, das da kommt, hat eine neue Spielstätte gewonnen und bekommt Dinge präsentiert, die sie woanders vielleicht so nicht wahrnehmen könnte. Mhm. Matthias, wie siehst du die aktuelle Situation von Musikern angesichts schwieriger Auftrittsmöglichkeiten, außer bei dir halt, aber woanders? Es gibt kaum noch Veranstalter, die eine Garantiegage zahlen können und wollen. Sie wälzen das Risiko auf die Musiker ab, die halt nur eine Gage bekommen, wenn genug ausreichend Publikum zum Konzert da ist. Es werden heutzutage nur noch wenig CDs verkauft. Die Streamingdienste, die sind für Musiker, denke ich mal, finanziell gesehen sehr wenig hilfreich. Wie siehst du diese aktuelle Entwicklung? Wo führt das hin und wie geht's denn dem Musiker in Anführungszeichen, der jetzt keine Weltkarriere macht?
Ich denke schon, dass das eine ganze Ecke schwieriger geworden ist. Klar, also CD ist eigentlich kein Musikprodukt mehr, wenn man so will. Weil es gibt ja auch noch kaum noch Schallplattenläden, wo CDs stehen. Also die Situation, die es vielleicht früher mal gab, ohne jetzt immer so das ewig Gestrige oder irgendwie. Aber da gab es Plattenläden und da gab es auch Verkäufer drin, die gesagt haben, ich habe hier was Neues rein, die Band kennt noch keiner, aber hör dir das mal an. Und da hat man die Scheibe, ging man in so ein kleines Kabüffchen rein, da wurde einem dann die Platte aufgelegt und man hörte die. Und ganz oft war es wirklich eine bereichernde Überraschung und man hat was Neues entdeckt. Und diese Situation gibt es ja gar nicht mehr. Also in das, was es noch an Plattenläden gibt oder bei den großen, was weiß ich, Mediamarkt und so weiter, das sind ja quasi nur die Top-Künstler, die sowieso in den Hitparaden drin sind. Ja. Und da steht ja nicht mehr irgendwie was, wo man denkt, huch, was ist denn das? Das taucht da ja überhaupt nicht mehr auf. Und CDs ist eigentlich, würde ich sagen, eigentlich nur noch ein wie so eine Art Merchandising-Artikel, den man nach dem Konzert verkaufen kann. Wenn sozusagen man einen Künstler live erlebt hat und wo man sagt, ja wunderbar, statt irgendwie dem T-Shirt mit der ausgestreckten Zunge von Stones, hole ich mir dann die CD von dem Künstler, den ich gerade erlebt habe, weil das natürlich dann auch nochmal intensiver ist. Klar, es gibt wesentlich weniger Konzertmöglichkeiten, also das, was es auch früher so im Kulturbetrieb gab, dass Kulturämter auch Konzerte veranstaltet haben und Künstler präsentiert haben, die sozusagen jetzt nicht Mainstream waren oder was Besonderes gemacht haben. Das passiert ja so gut wie auch gar nicht mehr. Und jetzt der Clubbesitzer, der irgendwie seine Miete und so weiter bezahlen muss, der will natürlich dann auch, wenn schon irgendwie Band, dann eine, die Publikum bringt, die dann auch verzehrt, weil über den Eintritt fürs Konzert das eigentlich nicht mehr zu generieren ist. Das wird klar dann weitergeschoben an die Künstler, so nach dem Motto, ihr könnt hier spielen und wir gucken mal hinterher, was in der Kasse ist und dann kriegt ihr davon 70% und den Rest behalte ich. Aber das ist natürlich nichts mehr, was jetzt einem ernsthaften Musiker in irgendeiner Form eine Existenzgrundlage bieten kann. Ja. Und das ist schon schwer. Ich denke, auf der anderen Seite ist es die Chance, dass sozusagen das kleine Konzert nach und nach wieder interessanter wird. Also diese großen Shows der großen Stars, die ja perfekt sind mit einem riesen Aufwand und ja Ticketpreisen, wo man wahrscheinlich vor 20 Jahren gesagt hätte, also so ähnlich wie beim Benzinpreis, wenn das Benzin mal mehr als 50 Pfennig kostet, dann fahre ich nicht mehr. Und wenn man jetzt dann, weiß ich nicht, 100, 120 Euro bezahlt für ein Ticket von einer großen Show, das ist schon Wahnsinn. Aber man ist natürlich auch, man kriegt da vorne was vorgeführt. Bei kleineren Konzerten in einem kleineren Rahmen ist man ja, glaube ich, viel mehr Teil dabei. Man kann das einfach intensiver erleben. Also man kriegt nicht eine Show um die Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes gehauen, sondern man ist beim Musikmachen wirklich dabei. Und das funktioniert auch, aber halt im kleinen Rahmen. Ja, es macht es wahrscheinlich nur schwieriger, auch jetzt für junge Musiker, die anfangen, das als, sag ich mal, Perspektive zu sehen, von der Musik leben zu können. Das war früher mal, denke ich, war das einfacher zu erreichen. Und das ist natürlich jetzt sehr schwer, gerade wenn man jetzt nicht jetzt was ausgesprochen Kommerzielles macht oder so.
Und wäre das, was du dann als Modell zeigst, wäre das eine Art Vorbild? Also erstmal natürlich bist du da privilegiert als etablierter Musiker, aber jetzt junge Leute, die sich zusammentun und ja, dem man ihnen die Anregung gibt, vielseitig zu sein. Also du bist auch Veranstalter geworden, du bist nicht nur Weltmusikspieler, du bist auch Filmmusikkomponist, du arbeitest auf verschiedenen Feldern und hast damit auch immer wieder Anregungen für deine eigene Kreativität, aber hast damit auch unterschiedliche Möglichkeiten, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also wäre das so ein Impuls oder eine Anregung für junge Musiker zu sagen, seid vielseitig, tut euch zusammen mit anderen und macht unterschiedliche Dinge?
Ein bisschen schon. Es ist bestimmt kein Patentrezept, weil es nicht für jeden funktioniert und auch natürlich nicht jeder machen will und machen kann. Also ich meine, das ganze Organisieren, was ja dann dazugehört, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Festival macht oder sowas, oder das kostet Zeit und Energie und man ist damit beschäftigt, halt ganz viel rumzutelefonieren und ganz in Anführungsstrichen banale Sachen zu machen, die eigentlich mit Musik ganz wenig zu tun haben. Und das ist nicht jedermanns Sache, das ist ganz klar. Und das, ich merke das bei mir ja auch manchmal, dass wenn ich irgendwie so eine Phase habe, wo ich das viel mache und viel machen muss, also im Rahmen von einer Konzertvorbereitung oder sowas, das ja erschöpft mich auch, weil es hat gar nichts sozusagen mit dem zu tun, wo ich sagen würde, ja, ich mache ja Musik und mir geht es ums Spielen, um die Komposition oder so. Und das ist ja wirklich eine ganz andere Ebene, wo man dann wirklich Zeit und Energie reinstecken muss. Ja. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn man das macht, und man muss ja vielleicht nicht so viel verschiedene Sachen machen, aber sozusagen die Kreativität, die man in der Musik hat, quasi auch in dem Bereich zu übernehmen und jetzt nicht zu hoffen, dass der Plattenproduzent draußen an der Garage vorbeiläuft und sagt, ey, was ist denn das? Und dann reinkommt und sagt, ich produziere euch, ich gebe euch einen Plattenvertrag. Das passiert ja nicht mehr. Aber dass man sich Konzertmöglichkeiten kreiert. Und klar ist man dann auch wieder sozusagen, man gibt in dem Sinne Kredit, dass die meisten Veranstalter nicht sagen, ja, ihr kriegt da eine feste Gage. Aber dass man rausgeht und sich präsentiert und dass man das macht. Und so gesehen ist dann vielleicht auch wieder sowas wie Internet und YouTube und Facebook natürlich eine Möglichkeit, sich da auch zu präsentieren. Aber ich glaube, dass Live-Spielen und sein Publikum so erreichen, dass das einfach, es ist wesentlich intensiver für einen als Musiker und ich glaube auch für den Zuhörer ist das natürlich nochmal ein besonderes Erlebnis. Und dass man das einfach versucht zu fördern, dass man rausgeht und Möglichkeiten schafft.
Matthias, wunderbar, vielen, vielen Dank. Da ist sehr viel Material, sehr viel gute Anregungen von dir gekommen. Das freut mich sehr. Ich habe sehr, sehr viele.